Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Es gibt Feste, die durch Kinder noch etwas schöner werden können, als sie es sowieso schon sind. Wenn wir zum Beispiel nächste Woche Ostereier suchen, dann ist das mit Kindern meistens lustiger. Wir wollen heute mit Ihnen aber nicht über Familienfeste reden, sondern über die grundsätzliche Frage, ob Sie sich für oder gegen eine Familie entschieden haben. Warum möchten Sie Kinder bekommen? Oder auch nicht? Steht Ihr Entschluss fest oder zweifeln Sie noch? Und ist das Leben mit Ihren Kindern so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Darüber möchten wir uns mit Ihnen austauschen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Meine Gäste sind die Journalistin Verena Kleinmann, Gastgeberin des Podcasts Kein Kinderwunsch, wobei das K in Klammern gesetzt ist. Also Kinderwunsch ja oder nein, das ist für Sie die Basis Ihrer Diskussion, Frau Kleinmann. Noch haben Sie kein Kind, sind aber begeisterte Nenntante und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Und außerdem haben wir den Soziologen Professor Martin Bujard eingeladen, der am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden den Bereich Familie und Fertilität leitet. Herzlich willkommen, Herr Bujard.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Bujard, Sie haben zwei Kinder im Alter von 13 und 20, liegen damit also über dem Schnitt, denn im Schnitt bekommt jede Frau hierzulande 1,35 Kinder. Die Zahl der Geburten ist in Deutschland deutlich zurückgegangen. Worauf ist dieser Rückgang zurückzuführen?
Ja, es gibt zwei Rückgänge. Es gibt einen grundsätzlichen Rückgang, den hatten wir in den 1970er Jahren. Vor allem, da ist die Geburtenrate von Zeiten der Babyboomer, haben die meistens zweieinhalb Kinder im Durchschnitt bekommen. Und dann ist die Geburtenrate ziemlich stark eingebrochen. Das läuft auch unter Pillenknick, hat aber über der Pille hinaus viele Gründe, vor allem die Emanzipation der Frauen, eine stärkere Beteiligung im Bildungssystem. Und dass einfach die Vereinbarkeit Familie und Beruf auch sehr erschwert war. Und viele Frauen sich dann auch faktisch entscheiden mussten zwischen Karriere oder Mutterschaft. Und so haben wir seit Mitte der 70er mehrere Jahrzehnte lang Geburtenraten von etwa 1,3 Kinder pro Frau gehabt. Also so wie heute. Und dann ist es in den 2010er Jahren wieder angestiegen auf 1,5, 1,6 Kinder pro Frau. Das sind also über 100.000 Geburten mehr pro Jahr, was vor allem etwas mit dem Ausbau der Familienpolitik zu tun hat. Mhm. Also Kinderbetreuung, Elterngeld, das hat gerade Akademikern geholfen. Das heißt, die Vereinbarkeit Familienberuf war besser und die Entscheidung von Frauen, letztlich Kinder zu bekommen, hat dann nicht unbedingt zu einem Aus der Karriere in der Form geführt wie früher. Und das ist eine große Erfolgsgeschichte, weswegen tatsächlich wir Delegationen aus Japan und Korea öfters an unser Institut bekommen, die fragen, wie macht ihr das? Und wir sagen, ja, gut, okay, bei uns ist es besser als bei euch, interessant, aber es ist in Deutschland natürlich auch noch sehr viel Luft nach oben. Und dann gibt es einen zweiten Rückgang, den haben wir seit 2022, den haben wir in ganz Europa. Da sind die Geburtenraten überall massiv eingebrochen. Das heißt in Deutschland von 1,6 noch im Jahr 2021 auf jetzt 1,3. Und das hat sehr viel mit den multiplen Krisen zu tun. Die Menschen sind verunsichert aufgrund dieser Krisen und sie schieben ihre Kinderwünsche auf.
Und welche Ideen und Modelle es aktuell gibt, um das zu ändern, das werden wir besprechen. Aber haben wir Grund, Herr Bujard, zur Sorge? Denn Geburtenzahlen bestimmen ja über die Kinderbetreuung, die Schulen, die Ausbildungsplätze und auch die Rentensicherheit.
Ja, also letztlich ist es natürlich eine individuelle Entscheidung, ob jemand Kinder haben möchte oder nicht. Aber es hat gravierende Nachteile für die Gesellschaft, eine Geburtenrate von 1,3. Wie wir jetzt haben. Schauen Sie sich die aktuellen Debatten an. Versuchen Sie, einen Handwerker zu bekommen. Es gibt einen riesengroßen Fachkräftemangel, Pflegekräfte. Wir haben große Probleme in den Sozialversicherungssystemen, Rente, Krankenversicherung. Das sind alles Sachen, weswegen wir im Moment sehr stark von einem Reformstau sprechen. Und auch die Staatseinnahmen gehen perspektivisch zurück und auch dieses geringe Wachstum, was wir haben. All diese Probleme hätten wir nicht in der Form, wenn die Menschen vor 30 Jahren nicht 1,3, sondern vielleicht zwei Kinder bekommen hätten. Das heißt, es kostet uns unglaublich viel Wohlstand als Gesellschaft, die niedrige Kinderzahl. Und es ist natürlich nicht so, dass der Staat den Frauen und Männern zu sagen hat, wie viele Kinder sie haben wollen. Aber er muss Rahmenbedingungen schaffen, dass Kinderwünsche umgesetzt werden. Und die Kinderwünsche, Die untersuchen wir mit der Familienstudie Freda jedes Jahr und die sind kontinuierlich seit 4 Jahren bei 1,8.
Und das werden wir später noch intensivst mit Ihnen besprechen. Frau Kleinmann, Sie schreiben in Ihrem Buch mit dem Titel »Alle kriegen Kinder«. Ich zweifle, dass es für Sie bis Mitte 30 klar war, ein Kind zu bekommen. Was lag dieser Klarheit zugrunde? Warum haben Sie gesagt, ja, ist doch selbstverständlich?
Ich glaube, dass man einfach so, also ich bin so aufgewachsen, dass es gar nicht die Frage war, ob ich ein Kind oder Kinder irgendwann bekomme, sondern immer nur wann. Das war so in meinem Kopf drin und das habe ich auch im Buch so ein bisschen untersucht, woher kommt das? Mhm. Und natürlich ist es auf der einen Seite biologisch, aber natürlich auch sind wir so, vor allem Frauen haben eben diesen Lebenslauf so ein bisschen vorgegeben, kulturhistorisch, gesellschaftlich, medial geprägt. Ab einem gewissen Zeitpunkt wirst du Mutter. Der Vater oder der Mann kann immer noch einfach nur Karriere machen, aber als Frau wird man irgendwann Mutter. Und das war auch in meinem Kopf so drin. Ich habe es einfach gar nicht hinterfragt, so erstmal.
Und inzwischen sind Sie Anfang 40 und hinterfragen es doch, denn Sie ordnen sich jetzt der Gruppe der auf später Verschieberinnen zu.
Ja, also ich glaube, inzwischen muss man sagen, wird es wahrscheinlich die Zeit auch schon entschieden haben und ein Stück weit. Oder die Chance, dass ich jetzt noch Mutter werde, ist recht gering. Das ist auch okay so. Ich hatte auch nie einen großen Kinderwunsch und das ist dann auch irgendwann mir klar geworden, als eine Freundin zu mir meinte, hier Verena, willst du dich nicht mal hinsetzen für dein späteres Ich das aufschreiben, dass du das vielleicht gar nicht unbedingt willst, damit du dann auch später nicht denkst, so, ah, habe ich da irgendwas falsch gemacht oder so, weil sie kennt mich gut und ich bin eine gute Zweiflerin. Und genau deshalb bin ich wahrscheinlich auch in diesem Thema so gelandet. Da kann man ja auch sehr viel dran zweifeln, gerade als Frau. Ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, so, ach, ich muss das ja gar nicht machen, sondern ich kann mir überlegen, ob ich das überhaupt will. So, und damit kamen dann die Gedanken so, was bedeutet das eigentlich, ein Kind zu bekommen? Und Herr Bujard hat es gerade schon angesprochen, gerade als Frau hat man natürlich viel, viel krassere Einschnitte. Es ist viel mehr Druck, viel mehr Erwartung von der Gesellschaft, da von einem selbst. Es gibt ja auch den Begriff Mom-Guilt, den Begriff Dad-Guilt habe ich noch nicht gehört. Also die Schuld, die man als Mutter immer so fühlt. Oh, mache ich jetzt das falsch? Bin ich jetzt gerade hier nicht? Bin ich da nicht? Und so weiter.
Das schlechte Gewissen.
Das schlechte Gewissen, was irgendwie immer mitspielt und viel mehr bei Frauen. So, und das ist mir alles, all diese Gedanken sind irgendwie da. Und gleichzeitig steht auf der anderen Seite dieses große Glück, ein Kind zu haben und die Liebe zu spüren, gleichzeitig die Verantwortung und auch die Sorgen vielleicht zu haben. So, all diese Dinge, das sprengt jetzt den Rahmen der einen Antwort, die ich hier geben will. Aber da spielt so viel mit rein, dass immer das ab dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, es gibt auch die Frage, oder es gibt auch, ich darf auch die Frage haben, ob ich überhaupt ein Kind haben will, dann spielen da ganz viele andere Dinge, kommen da plötzlich mit rein.
Also Sie zögern noch. Ja oder nein?
Ich glaube, dass es in meinem Leben nicht mehr passieren wird.
Okay.
Ich bin aber auch nicht fair. Ich bin auch Fan davon, dass man sagt, sagt niemals nie, weil man weiß nie was am Ende noch kommen kann. Ich habe keine Glaskugel, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ein Leben mit und ohne Kinder auch, also Vor- und Nachteile bietet, Schönes und Schlimmes bietet so.
Ne? Wir sind Fans unserer Hörerinnen und Hörer und möchten natürlich wissen, wie sich das bei Ihnen verhält. Haben Sie die Kinderfrage für sich geklärt oder überlegen Sie noch? Wie haben Ihre Kinder Ihr Leben verändert? Von welchen Lebensentwürfen oder Träumen würde ein Kind Sie abhalten? Und was verbinden Sie überhaupt mit dem Wunsch nach Kindern? Etwa 80% aller Frauen in Deutschland bekommen ein Kind, aber die Geburtenrate geht zurück. Und wir reden deshalb heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit dem Soziologen Martin Bujard und der Journalistin Verena Kleinmann ganz allgemein über das Thema Kinderwunsch, das auch Bianca Klein aus Alzey beschäftigt. Schönen guten Morgen, Frau Klein.
Schönen guten Morgen auch in die Runde.
Grüße Sie. Haben Sie Ihre Planung schon abgeschlossen?
Allerdings habe ich die Planung schon abgeschlossen, schon sehr lange eigentlich. In den 20ern war mir schon klar gewesen, ich bin jetzt knapp über 40, 41 Jahre alt und ich habe in den 20ern schon gewusst, oh nein, das möchte ich nicht, ich möchte keine Kinder haben, ich möchte weder schwanger werden, noch möchte ich mich mit Bleistiften, Schulbüchern, Schulheften, die verkehrt gekauft werden und wieder zurückgegeben werden, möchte ich mich nicht beschäftigen. Und ich bin zum Glück dann mit Mitte 30, so 36, konnte ich dann den Entschluss fassen, auch im Hinblick vor meine langsam zerbrechende Beziehung, die ich 14 Jahre mit einem Mann geführt habe. Da habe ich mich entschieden, ich lasse mich sterilisieren. Und zwar auch nicht in einem ich habe eine Zeit lang in Marburg gewohnt, nicht vom Krankenhaus in Marburg, sondern ich bin den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Ich habe ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen und bin nach Mainz und habe das privat durchführen lassen. Das war innerhalb von 2 Tagen erledigt sozusagen und ich war frei. Ich war frei. Also frei bedeutet für mich dann auch, nicht mehr die Sorge haben zu müssen, sitzt die Periode ein, ist eine Schwangerschaft da, was muss ich dann alles tun, welche Anträge muss ich stellen, um was muss ich, ich habe Menschen kennengelernt, die haben sich weit vor der Geburt mit dem Kindergartenplatz auseinandergesetzt.
Ja.
Und auch die Betreuungsverhältnisse heutzutage sind derart miserabel, dass die Frauen, die mir begegnen in meinem beruflichen Alltag, ich bin quasi am Arbeitsmarkt tätig, sage ich jetzt mal ganz weit, ja, also im sozialen Bereich, die Frauen haben nur Probleme. Also
haben
macht
Sie denn,
nur Probleme beim Vorankommen.
Ja. Haben Sie denn, Frau Klein, dieses Gefühl der Freiheit behalten oder kam zwischendurch mal wieder ein neuer Partner und Sie haben es ein bisschen bereut und haben gedacht, ach verflixt, mit dem hätte ich es mir jetzt vorstellen können?
Nee, gar nicht. Ja. Es ist tatsächlich so, es geht natürlich ein erheblicher Mehraufwand an Organisation, an Alltagsmanagement einher mit einem Kind. Ein Kind kann was sehr Schönes sein. Ich glaube, ich habe auch eine sehr schöne Kindheit gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe eigentlich alles vorgelebt bekommen, wie man es machen kann. Aber nein, bereut habe ich es nie, überhaupt nicht.
Das deckt sich, Frau Klein, das deckt sich auch total mit dem, was mit der Forschung von Professor Dr. Claudia Rahnfeld, die über Kinderlosigkeit geforscht hat. Und die sagt auch, weil es ist ja immer so ein bisschen Stigma auch, also so fühle ich das zumindest, kann Herr Bejar auch gleich nochmal was zu sagen, aber dass man als Frau vor allem irgendwie, also denkt, man müsste irgendwie ein Kind bekommen und oder ein Stigma auch vor allem das ist, dass man denkt, Kinderlose, die haben dann, Frauen, die sich keine Kinder wünschen, die haben dann auch keine gute Kindheit gehabt. Oder da ist irgendwas schiefgelaufen. So, und in, oder da, die, das entwickelt sich doch noch irgendwann anders. Und in der Forschung von Professor Dr. Claudia Rahnfeld ist es so, dass da qualitative Forschung war das, glaube ich, relativ viele Frauen, eben kinderlose Frauen befragt wurden. Und da wurde eben genau das widerlegt. Es kam heraus, dass eben Frauen, die keine Kinder wollen, das ganz früh schon wissen, oft. Also es gibt diese Frauen, die es ganz früh wissen und das ändert sich auch nicht mehr. Genauso wie es umgekehrt auf der anderen Seite die Frauen gibt, die schon ganz früh wissen, dass sie auf jeden Fall einen Kinderwunsch haben und das ändert sich dann auch nicht mehr. So, das finde ich ganz spannend. Deswegen ändert sich das eben dann auch nicht mit einem Partner.
Ja, das ist ja höchst interessant.
Ja, ich finde das auch ganz spannend, Frau Klein, dass Sie da auch so offen drüber berichten. Und es gibt tatsächlich noch ein gewisses Stigma, vor allem gegenüber Frauen und weniger gegenüber Männern, was das angeht. Also Männer werden seltener gefragt, ja, hast du noch keine Kinder? Aber man muss auch sagen, dass dieses Stigma und dieser Erwartungsdruck, der war natürlich vor einem halben Jahrhundert noch viel größer, wenn eine Frau dann gesagt hat, sie will keine Kinder. Also das auch selbstbewusst gesagt hat. Und ich glaube, da haben wir einen gewissen Fortschritt auch erreicht heutzutage, dass es doch weitestgehend auch akzeptiert ist und man sich weniger rechtfertigen muss als früher. Und das ist auch ein hohes Gut. Das ist eine ganz private Entscheidung. Da spielen so viele Sachen eine Rolle. Und umgekehrt ist es auch gut, dass Sie ein Stückchen auch gewartet haben. Denn was wir aus der Forschung wissen, wir fragen ja in dieser Freda-Studie jedes Jahr die gleichen Leute. Und dann sehen wir auch, wie sich die Einstellungen verändern. Und wir wissen aus der Forschung, dass sich manche Frauen und auch Männer, die vielleicht mit 22, 25 Jahren sagen, sie möchten keine Kinder, 5 Jahre später sagen, sie möchten doch Kinder und kriegen dann 2 Kinder. Mhm. Also das ist sehr, es ist einfach variabel, weil das ist ja eine ganz zentrale Lebensentscheidung. Und es ist auch nicht so, dass alle, es gibt manche, die wissen das schon mit 20 und es bleibt dabei, aber es gibt auch ganz viele, wo sich das ändert. Und deswegen sollte man da ein bisschen Gelassenheit haben und einfach gucken, das hängt von Umständen ab, von Partner, es hängt davon ab, wie es beruflich läuft und Kinderbetreuung ist auf jeden Fall wichtig, dass sie verlässlich ist. Sie ist, glaube ich, nicht ganz so schlecht, wie sie gerade geschildert wurde, aber vieles ist so unnötig. Und da, das ist das, was wir wirklich machen können als Gesellschaft und Politik, eine ganz verlässliche Kinderbetreuung, verlässliche Schulbetreuung. Und warum muss, gestern war der letzte Tag von Ferien, zumindest in Hessen, warum müssen die Schulen dann nur bis 11 Uhr gehen, wenn beide Eltern doch in der Regel erwerbstätig sind. Das sind so Sachen, da müssen wir besser werden.
Herr Bejar, noch ein anderer Punkt, den Frau Klein mit reingebracht hat, nämlich die Rolle der eigenen Kindheit. Frau Klein, Sie haben gesagt, Sie hatten eine schöne Kindheit, also darauf kann man es nicht zurückführen. Welche Rolle, Herr Bejar, spielt die eigene Kindheit bei der Familienplanung? Welche Forschungen gibt es dazu?
Na, das spielt schon eine Rolle, ob man ein positives Bild davon hat. Aber entscheidend ist ja, welches Bild von Familie man sich selbst letztlich vornimmt, welches Role Model man letztlich hat. Und das ist, bei mir sind es auch die Großeltern, die haben ein wichtiges Role Model gespielt, wie wirklich Familie sehr, sehr schön auch funktioniert. Mhm. Also ihre vier Kinder, mein Vater und die Geschwister, die haben permanent fast jeden Tag da auch später angerufen, als sie älter war. Und ich habe bei meiner Großmutter auch eine Zeit gewohnt. Und das ist schon ein ganz tolles Role Model, diese familiäre Bindung dann auch zu sehen über das ganze Leben lang. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber es ist nicht so, dass das zwingend alle mit schlechten Kindheitserfahrungen keine Kinder kriegen. Umgekehrt, da spielen auch ganz andere Faktoren eine Rolle.
Kann man bei Scheidungskindern eine Tendenz erkennen? Also es gibt eine Studie aus den Niederlanden, die sagt, wenn man ein Scheidungskind ist, dann bekommt man weniger Kinder, wenn überhaupt. Ja, Frau Kleinmann oder Herr Bujard.
Ja, ich wurde zu der Studie ja auch befragt. Das sind Mini-Effekte, die mit der Zeit auch zurückgehen. Ich glaube, das hilft auch nicht so weiter. Das ist individuell sehr unterschiedlich. Und die meisten Scheidungskinder kriegen später auch Kinder.
Ja. Frau Klein, sind Sie eine gute Nenntante, so wie Frau Kleinmann?
Ich denke, dass ich das schon bin. Und es macht mir auch wahnsinnig Spaß, mit den Kleinen dann meiner Schwester und auch die von meinen Nachbarn rumzuspielen und rumzueiern. Aber ich bin einfach auch froh, dass das eine endliche Zeit ist und dass ich, dass ich ein paar Stunden haben darf, aber dass ich mich nicht um die Probleme kümmern muss. Das ist natürlich, ja, egozentrisch bestimmt, aber wer denn wir nicht
weiß ich nicht.
Und nicht verlieren?
Also erstmal glaube ich, dass das Leben dafür da ist, dass wir uns auf alle Fälle selbst auch schön machen. Das sollten wir auf jeden Fall tun, glaube ich. Und dass wir selbst zufrieden und glücklich sind, nicht nur für die Gesellschaft leben. Und zum anderen ist es vielleicht dann auf eine Art, also das Gefühl kenne ich auch, dass man dann denkt so, jetzt bin ich irgendwie hier für ein paar Stunden da und ist es überhaupt okay? Und darüber habe ich viel mit Freundinnen in letzter Zeit sogar gesprochen. Und es ist aber so, dass es für die ja auch eine totale Entlastung dann ist. Und das gerade vor ein paar Tagen habe ich darüber mit einer Freundin gesprochen, die meinte, aber Liebe wächst doch eher. Eigentlich ist es doch total toll, so habe ich ein bisschen Entlastung, du hast eine gute Zeit, mein Kind hat eine neue Bezugsperson und so wünsche ich mir, dass wir es eigentlich ein bisschen eher aus der Perspektive sehen, also für mich zumindest, auch wenn ich das Gefühl trotzdem nachvollziehen kann.
Ja, und aus so einer allgemein menschlich partnerschaftlichen Beziehung, das finde ich irgendwie auch interessant, was Sie sagten jetzt.
Ja, finde ich gut. Ja.
Frau Klein, vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf aus
Dankeschön.
Alzey und wir gehen von Alzey nach Bremen zu Peter Fellemar. Schönen guten Morgen, Herr Fellemar.
Moin, guten Morgen, hallo.
Grüße Sie. Vater oder nicht Vater?
Ja, ich bin Vater von drei jungen Kindern. Ah. Und meine Frau war in dieser Zeit hauptsächlich für die Erwerbsarbeit zuständig und ich war viel für Haushalt und Kinder verantwortlich. Ja, und ich habe irgendwie eine starke Meinung zu dem Thema. Ich finde schon die Einleitung problematisch, dass dann sozusagen behauptet wird, dass Frauen sich gegen Kinder entscheiden, weil da der Fokus wieder auf den Frauen liegt. Und zur Wahrheit gehört, glaube ich, auch, dass Männer sich eben gegen Familie entscheiden und
Absolut.
Häufig für ihre Karriere. Und genau. Und gerade in Bremen lässt sich daran ablesen, wie wir als Gesellschaft mit Alleinerziehenden umgehen, was häufig Frauen sind. Die Armutsquote ist da sehr hoch. Da ist es noch mal schwieriger, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und man muss es fast sagen, dass es auch verständlich ist, dass es eine Gefahr ist, für eine Frau alleinerziehend werden. Ich muss mich mal kurz um die Kinder kümmern. Einen kleinen Moment.
Richtig authentisch.
Das ist super schön. Warte kurz. Ich telefoniere mal. Also garantiert ist es so, dass Männer bestimmt auch diesen Druck das kann auch Herr Bujard wahrscheinlich besser sagen, aber garantiert diesen Druck des Versorgers oder Ernährers noch mehr spüren, als vielleicht Frauen tun. Aber Sie sagen es ja auch gerade schon, also alleinerziehend ist ein riesiges, ist ein Risiko für Depressionen, für Einsamkeit, für Armut. Da muss dringend aus meiner Sicht auch die Politik entgegenwirken und da ganz andere finanzielle Unterstützung bereitstellen, weil das wird's mir wirklich da werde ich auch, habe ich auch eine starke Meinung auf jeden Fall.
Ja wichtig ist beim Thema.
Ich kenne das selbst, falls ich noch weitersprechen darf. Ja, ich kenne das selbst, dass bei progressiven Paaren der Moment, wo man Kinder bekommt, so ein Rückfall in alte Rollenbilder ist.
Ja.
Dann geht am Ende, selbst wenn die Frau mehr verdient, geht am Ende der Mann zur Arbeit und die Frau bleibt zu Hause. Und ich finde, da wurde viel über Frauen gesprochen und was für ein Druck da ist, der definitiv da ist. Aber es wird wenig über die Männer gesprochen, was sie da eigentlich machen, wenn sie keine Elternzeit nehmen. Wie sie dann die Familie und auch die Frau teilweise vernachlässigen, wobei man natürlich auch ihre Leistung als Versorger anerkennen sollte. aber da ist, glaube ich, noch ein Ungleichgewicht.
Also ich finde das ganz toll, dass Sie die Männer ansprechen und dass Sie selbst es auch konsequenterweise auch so leben, wie wir gerade auch gehört haben, weil das ist ganz zentral und ich kann das nur bestätigen, dieses Ernährermodell, das war in den 1950er, 60er Jahren, da war das normal. So haben diese Generationen überwiegend auch gelebt und das war auch für beide Seiten okay. Heutzutage ist es doch so, dass, und das zeigen auch die Studien, dass über 90% der Frauen auch als Mütter, wenn sie Kinder bekommen, erwerbstätig sein wollen und ökonomisch unabhängig sein wollen. Und dann kommen sie in diese klassische Rollenaufteilung rein und dadurch ist natürlich auch die Armutsgefährdung nach einer Trennung. Ja, wenn beide in gleichermaßen ihre Karriere machen würden, dann wäre diese Sorge nicht so groß. Und es wird auch der Partnerschaft helfen, weil man dann jeweils die andere Sphäre kennt und sich weniger entfernt. Und da ist bei Männern noch sehr viel Luft nach oben. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass natürlich ein Riesendruck auf dem Arbeitsmarkt ist. Das heißt, der Arbeitsmarkt bestraft es leider in den meisten Jobs sehr stark, wenn genauso bei Müttern, aber auch bei Vätern, wenn sie die Arbeitszeit reduzieren. Und deswegen müssen wir an den Arbeitsmarkt ran. Und es gibt dazu einen Vorschlag. Ich weiß, ob ich jetzt dazu was sagen soll oder später in der Sendung.
Das ist ein Vorschlag, Herr Bujard, den Sie am Donnerstag, glaube ich, beim Familienministerium vorgestellt haben. Das ist ein Modell, das Sie am Donnerstag beim Familienministerium vorgestellt haben. Dazu würde ich gerne gleich kommen.
Gerne. Aber man muss mehr machen, dass die Väter auch, wenn die Kinder klein sind, es leichter haben, mehr Care-Arbeit zu machen, mehr für die Kinder, um die Mütter gleichzeitig zu unterstützen, dass die nicht, weil eine ganze Generation von jungen Menschen kommt ungewollt in eine klassische Rolle rein und die wollen sie nicht. Das zeigen alle Studien.
Ich würde sehr gerne von Ihnen, Herr Fellemann, noch wissen, wie haben Menschen auf Sie reagiert, als Sie gesagt haben oder sich dazu entschieden haben, den Haushalt zu führen und für die Kinder da zu sein? Gab es da Stirnrunzeln von Seiten der Männer und begeisterte Ausrufe von Seiten der Frauen? War das gemischt? Welche Reaktionen haben Sie erlebt?
Also natürlich gibt es diese Reaktion, dass man gelobt wird, dass man irgendwie aktiv ist, wobei das natürlich auch ein komisches Lob ist, weil viele Frauen machen das tagtäglich, ohne diese Anerkennung zu bekommen.
Genau.
Aber gleichzeitig ist man auch ein bisschen außen vor. Also dann Männer reden darüber, was sie mit ihrem Erwerbseinkommen machen, wie gut die Solaranlage läuft. Und da ist man dann, wenn man viel Care-Arbeit macht, ein bisschen außen vor. Und da ist es dann manchmal auch schwer, irgendwie Anschluss zu schaffen.
Und konnten Sie sich damit oder können Sie sich damit gut identifizieren, dass Sie, ich sage jetzt mal ganz bewusst, in Anführungsstrichen nur Vater sind, also zu Hause sind, also Hausmann sind?
Nein, das fällt mir schwer. Also das ist natürlich auch das kommt auch darauf an, dass das Familieneinkommen dann natürlich geringer ist und es ist die Rush-Hour des Lebens, wo man wirklich vor großen Problemen steht bei der Wohnungssuche. Die persönliche Bürokratie ist extrem schwer. Es gibt dann doch irgendwie trotz dieser kleinen Anerkennungsmomente wenig Anerkennung. Das ist extrem, extrem schwierig. Mhm.
Dankeschön, dass Sie, ich würde jetzt mal sagen, als ein Vorbild angerufen haben. Dankeschön, Peter Vollmer, für diesen Anruf aus Bremen. Und wir diskutieren heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit der Journalistin Verena Kleinmann, Gastgeberin des ARD-Podcasts Kein bzw. Ein Kinderwunsch und mit Martin Bujard, Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und mit Britt Anger, die uns aus dem Erzgebirge anruft. Guten Morgen, Frau Anger.
Ja, guten Morgen. Ja, mein Name ist Britt Anger und ich wollte eigentlich mal zwei Aspekte einwerfen. Und zwar zum einen wundert mich etwas, wenn man so zurückschaut in der Vergangenheit. In Deutschland oder auch heute noch in anderen Ländern sind die Rahmenbedingungen, glaube ich, deutlich schlechter und trotzdem werden dort mehr Kinder geboren. Das ist so ein bisschen ein Punkt, der mich immer antreibt. Aus meiner Biografie heraus würde ich auch sagen, mir war es wichtig, auch eine berufliche Karriere machen zu können. Und das ist mir, denke ich, auch vielleicht mit Verzögerung gelungen, trotz zweier Kinder. Und die zwei Aspekte, die ich einwenden möchte, ist zum einen, dass man, glaube ich, wenn man jung ist, nicht ganz so die Bedeutung sieht, was Kinder einem bringen und an wirklich am Menschlichen, am Sozialen, an Freude. Auch bis ins hohe Alter hinein. Dort spielt es, glaube ich, eine viel größere Rolle, als wenn man jünger ist. Habe ich jetzt gerade bei meinem kürzlich verstorbenen Vater gesehen, was dem das bedeutet hat, Enkel zu haben, die ihm immer noch zur Seite standen. Und auf der anderen Seite vielleicht auch der Gedanke, dass eine Gesellschaft davon lebt, dass wir auch immer wieder junge Menschen haben. Und wenn unsere Eltern so gedacht hätten wie wir jetzt, gäbe es uns im Zweifel gar nicht. Also das sind so zwei Gedanken. Zum einen die Gesellschaft, die mir dann wirklich auch ein bisschen Angst macht, wenn jeder nur auf sich schaut und auf die Probleme, die Kinder mitbringen, muss ich sagen, das wiegt es nicht auf. Kinder sind sehr viel Schönes und bringen unsere Zukunft. Also ich möchte ein bisschen Werbung machen und an die Frauen motivieren. Ja.
Finde ich toll. Ja. Zu
gehen. Frau Anger, womit haben Ihre zwei Kinder Ihr Leben bereichert?
Also ich habe einen Musiker, der wirklich sehr erfolgreich auch Musik macht und einen Sportler. Und ich hätte viele wunderschöne Erlebnisse nicht gehabt in meinem Leben und die unsere Familie, wenn wir diese Kinder nicht hätten. Und auch viele Begegnungen mit tollen Menschen. Das wird einsam, wenn man sich gegen Kinder entscheidet, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gleiche Leben bietet. Deswegen möchte ich da wirklich appellieren. Natürlich bedeutet das hin und wieder, Dinge verzichten zu müssen, das ist klar, aber ich glaube, das wiegt es wirklich nicht auf.
Haben Sie sich die...
Ganz kurz, vielleicht einmal kurz zu dem Punkt Einsamkeit. Ja. Also ich glaube, dass auch Kinder einsam machen, da kann auch Per Bejar nochmal die Zahlen wahrscheinlich rausholen. Mhm. Also dass Kinder haben, auch für Mütter ein Einsamkeitsfaktor erstmal ist, oder auch für Eltern vielleicht. Ich glaube vor allem in der ersten Zeit für Mütter. Und
Wieso?
Weil man einfach sehr viel Zeit alleine zu Hause verbringt und da sehr viele Nächte und sehr viel Einsamkeitsmomente einfach passieren. Das kenne ich von meinen Freundinnen, die Kinder bekommen haben, aber das ist auch die Studienlage einfach. Und zum anderen möchte ich sagen, ja, ich glaube das genauso, dass diese große Liebe, und ich liebe meine Familie auch, ne, dass die auf jeden Fall da ist. Und trotzdem wünsche ich mir, weil es gibt diese Menschen, die sich gegen Kinder entscheiden, weil sie sagen, das passt nicht in mein Leben, das finde ich, sollte man auf jeden Fall respektieren. Und dann gibt es aber auch die, bei denen funktioniert das vielleicht nicht, dass sie Kinder bekommen oder dass nicht alle Kinderwünsche realisiert werden können. Und da würde ich mir schon wünschen für unsere Gesellschaft, weil wir haben auch genug Kinder, die da sind, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, dass wir anerkennen, dass wir vielleicht andere Familienmodelle, dass wir die klassische Blutsfamilie vielleicht ein bisschen öffnen und es schaffen, da auch andere Menschen reinzulassen. Vielleicht sage ich das auch für mich natürlich. Ich bin auch bereit, gleichzeitig Care-Arbeit zu leisten, sodass wir als Gesellschaft insgesamt offener sind und da ja eben dann die Einsamkeit insgesamt weniger wird. Weil Einsamkeit ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Das ist so. Und zum anderen gebe ich Ihnen komplett recht in dem, was Sie alles gesagt haben. Gleichzeitig müssen eben die Rahmenbedingungen auch passen für viele. Da hat der Herr Bejar auch schon angesprochen. Es ist zum einen muss natürlich der Partner da sein, die Partnerin. Es müssen die finanziellen Möglichkeiten da sein und so weiter, um das alles auch so genauso genießen zu können, wie Sie das tun. Mhm. So, das wollte ich noch anmerken.
Also ich finde es ganz toll, dass Sie dieses...
Okay. Entschuldigung, ja.
Frau Anger erstmal, Frau Anger.
Ich wollte nur kurz dazu sagen, vielleicht, wir möchten es mittlerweile auch immer nur perfekt und das funktioniert nicht. Natürlich gibt es da Widrigkeiten und so. Ich glaube, wir müssen aber in der Gesellschaft wieder dazu kommen, auch dagegen anzukämpfen, auch mal so gegen was anzunehmen, ja, und wieder stärker zu sein. Meine Oma ist aus Schlesien gekommen mit 5 Kindern im Handwagen. Ich glaube nicht, dass das leichter war, als jetzt irgendwie da zu bestehen. Also ich glaube, immer nur danach zu rufen, dass es uns ganz leicht gemacht wird, das funktioniert auch nicht. Man muss auch bereit sein zu geben. Und ja, da gebe ich Ihnen auch recht, Einsamkeit. Auch das ist so, wenn man etwas gibt, wenn man nach vorn geht, wenn man Kontakte sucht. Gerade nichts geht leichter als mit Kindern, finde ich. Ja, also da finden Sie ganz viele tolle Freundschaften auch.
Ja. Ja. Herr Bejar, also bevor Sie was sagen, ganz kurz noch, ich möchte noch auf einen Aspekt von Frau Kleimann eingehen, denn Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Sie so Sachen denken wie, wenn man jung ist, dann ist Kinderlossein vielleicht cool, aber spätestens im Alter werde ich furchtbar einsam sein. Fürchten Sie, Ihren Entschluss später zu bereuen, wenn Sie keine Kinder bekommen, Frau Kleimann?
Also da ich ja generell eine Zweiflerin bin, mache ich das natürlich. Das gehört quasi zu meinem Gehirn als Standardprozess dazu, dass ich auch gut im Defizit denken kann. Und gleichzeitig war ich aber ja beispielsweise auch in einem Seniorenheim oder in mehreren Seniorenheimen und habe damit mit verschiedenen Frauen, die keine Kinder haben, gesprochen da und auch mit der Seniorenheimleiterin zum Beispiel. Und die haben mir das bestätigt, dass es eben nicht so ist, dass da nicht sie das Gefühl haben, dass die Kinderlosen so viel einsamer sind, sondern dass auch viele Menschen mit Kindern da sind, die eben dann keinen Besuch zum Beispiel bekommen. Mhm. Also, und ich sehe es bei meiner eigenen Oma, da der tägliche Besuch ist vor allem die Sozialstation eigentlich aktuell und auch ihre Freundin. Meine Tante wohnt tatsächlich auch oben drin, deswegen ist die auch da, aber ihre Freundinnen sind auch eine riesige Säule und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie beispielsweise mit ihren Freundinnen in der Alters-WG lebt und wenn ich mir das dann wieder denke, dann denke ich so, ja, das wird auch schön und dann ist es ja so hoffentlich vielleicht auch so, dass ich mit Freundinnen zusammenlebe, die vielleicht dann Kinder haben oder wir haben ein Zivi oder was auch immer und dann ist ja auch wieder eine jüngere Generation da. Also ja. Mir ist schon bewusst, dass wir eine jüngere Generation brauchen und trotzdem ist es eben nicht so einfach, dass bei allen Menschen immer alle Rahmenbedingungen so sind, dass es perfekt ist und dass es eben dann auch klappt mit Kindern. Und deswegen.
Jetzt ist Frau Kleinmann weg.
Ja, egoistisch, weil egoistisch kann man auch übrigens Kinder kriegen sehen. Ja. Ne?
Das finde ich. Da können wir in der egoistischen Debatte kurz weg. Frau Kleinmann, Sie waren ganz kurz weg, jetzt sind Sie wieder da, aber jetzt kommt Herr Bijard endlich dran.
Ja.
Herr Bijard.
Ja, erstmal vielen Dank auch einfach für so ein positives Beispiel, weil wir reden tatsächlich sehr viel über Probleme, weil wir wollen letztlich alles geklärt haben. Früher hat man einfach so die Kinder bekommen und das hat sich dann irgendwie eingeschüttelt. Und heute ist das Entscheidung für Kind immer ein sehr geplantes Kind. Das kann man durch Verhütungstechnologie planen. Das ist ein großer Fortschritt, aber dadurch wollen Eltern oft wirklich auch alles perfekt machen und das muss sein und das, was teilweise in Richtung Helikopterelternschaft schon geht und viele Eltern könnten sich es auch leichter machen, wenn sie diesen Perfektionismus ein Stückchen ablegen würden, weil Kinder ist immer ein kleines bisschen Chaos und das ist auch gut so. Also und insofern auch mal zu sagen, was gibt es denn für tolle Sachen, wie sehr Kinder das Leben bereichern. Und ich glaube, dass junge Eltern, wenn sie dann Kinder bekommen, merken, dass die Veränderung, die das bringt, massiv unterschätzt wurden, die sind noch viel größer. Also berufliche Veränderungen, Freundeskreis, diese Veränderungen sind viel größer. Aber die Veränderungen, was Kinder fürs Leben an bereichern, diese bedingungslose Liebe, diese Lebensfreude, das ist diese unglaubliche Nähe, das ist etwas so unglaublich Schönes, was und man muss es mal deutlich sagen, wer keine Kinder hat, hat das nicht erlebt.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Und deswegen das. Ja, aber darauf muss man natürlich auch einlassen und das ist schon etwas, was unglaublich viele Menschen, die dann Kinder bekommen, bei allen Schwierigkeiten, ja, also dass man Nächte dann auch mal nicht so gut schläft, weil die Kinder irgendwo krank sind, unruhig schlafen. Es gibt einem wahnsinnig viel und das, finde ich, sollte man bei allen Diskussionen ob man dann vielleicht weniger Einkommen hat, nicht vergessen.
Ja. Frau Anger, wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie ja Ihre beruflichen Ziele weiter verfolgt? Also Sie sind in den Beruf eingestiegen. Haben Sie das dann parallel gemacht oder waren erst die Kinder da und Sie haben anschließend die Ausbildung oder was auch immer gemacht? Oder wie lief das bei Ihnen mit dem Beruf und der Karriere?
Also ich habe studiert, habe dann zunächst, war ich auch tätig eine gewisse Zeit. Wie gesagt, ich komme ja aus dem Osten und da war das ja schon üblich, dass man sehr zeitig Kinder bekommt. Das habe ich tatsächlich nicht. Also ich war zur Wende dann gerade 18 und habe mich dann also erstmal dafür entschieden, das Studium zu beenden und dann auch erstmal meinen Beruf aufzunehmen, um dann, sage ich mal, mir auch einen Beruf zu schaffen. Das war immer so mein Gedanke. Und dann habe ich unterbrochen. Das ist mir tatsächlich nicht leicht gefallen. Ich verstehe schon die Argumente auch. Aber wie gesagt, dann war ich nur ein Jahr zu Hause und mein großer Sohn hat sich schwer getan, der Kinderkrippe. Das war auch keine leichte Zeit, wirklich nicht. Aber heute rückblickend würde ich sagen, alles richtig gemacht. Und wenn ich jetzt Familien sehe mit drei Kindern, denke ich, Mensch, wäre vielleicht noch was drin gewesen. Weil dann wirklich jetzt so mit den erwachsenen Kindern da zu sitzen, mit deren Freundinnen sich auszutauschen, die zu besuchen, das zu erleben, auch deren Leben jetzt mitzuerleben. Es ist einfach so, auch wenn man ein gewisses Alter, ich bin so reichlich 50, man hat auch viele Dinge einfach erlebt. Ne? Das ist dann, das schwächt ab. Das so. Und dann erlebt man das bei den Kindern mit. Das ist wunderschön. Und das da in dieser Einbettung, die Familie, ich kann würde ich da noch für werben. Und ich finde wirklich, dass wir da manchmal ein bisschen zu sehr auf uns schauen.
Letzte Frage an Sie, Frau Anger. Ja. Gab es denn einen Mann an Ihrer Seite, der sich zum Beispiel den Familienjob, die Care-Arbeit mit Ihnen geteilt hat, der Sie unterstützt hat?
Ja.
War es 50-50?
Ja. Nein, das würde ich nicht sagen. Aber, das nicht, aber das habe ich auch nicht erwartet. Ja. Also ich denke, man man kann das einschätzen, man kann das gut einordnen. Ich habe auch eine Familie gehabt, die geholfen hat, auch Eltern. Also dahingehend, denke ich, war das schon ein gutes Modell, ein Modell, wo das gut funktioniert. Da gebe ich Ihnen auch recht. Ja, aber ich denke, es ist auch an einem selbst, natürlich die Rahmenbedingungen zu schaffen und da auch durch schwierige Zeiten zu müssen. Das, die gab es trotzdem. Ja.
Frau Anger, vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Familiengeschichte. Das hat viel Spaß gemacht mit Ihnen. Dankeschön.
Danke. Und tschüss.
Tschüss. Tschüss. Und wir gehen vom Erzgebirge nach Berlin zu Gisela Bierbaum. Schönen guten Morgen, Frau Bierbaum.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gehört, was Sie sich unter dem Titel vorgestellt haben, kriegen wir Kinder oder nicht? Oder warum kriegen wir so wenig Kinder? Ich bin schon jüngerer Jahrgang von damals. Und wir haben so in den 70er Jahren, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, kriegten die jungen Leute, die vorhatten zu heiraten oder die sich darüber Gedanken gemacht haben, die spornte man an, indem man Ehestandsdarlehen rausgab.
Aha.
Da konnten junge Leute, die heirateten, konnten sich jetzt ein Ehestandsdarlehen von damals, Ende 60, Anfang 71, ich habe damals 71 geheiratet, konnte man ein Ehestandsdarlehen über 3.000 Euro bekommen.
Euro oder Mark?
Das war eine Menge Geld.
Hm. Waren das Euro oder Mark, Frau Bierbaum?
Mark, ne? Natürlich.
Ja. Ich dachte, Sie hätten schon umgerechnet. Dann wären es 6.000 Mark gewesen.
Ja, also es war eine Menge Geld für die damalige Zeit. Hm. Und da haben wir zugegriffen. Und da kriegte man als Anreiz, dass man das nimmt, erstmal wollte der, es war ja alles noch immer noch nach dem Krieg, wenn man so will, dass die Leute auch Familien schaffen, den kriegte man als Anreiz, wenn jedes Kind, was man in der Zeit bekam, kriegte man einen Erlass. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, es waren 1.000 D-Mark, die man dann nicht zurückzahlen musste.
Mhm.
Pro Kind. Und das war ein unwahrscheinlicher Anreiz, denn damals schon mal diese Situation, die Männer waren alle im Krieg geblieben, die Nachkommen waren noch nicht, die damals schon kleine Kinder waren, die waren noch nicht so weit zum Kinderkriegen. Also das war auch eine prekäre Situation.
Frau Bierbaum, wie viele Kinder haben Sie denn bekommen, wenn ich fragen darf?
Lieber nicht fragen, nur eins.
Trotzdem, Herr Bijar, ist das ja ganz wichtig, was Frau Bierbaum erzählt. Also auch sowas wie dieses Ehestandsdarlehen damals gibt es heute sicherlich auch oder sollte es geben, damit die Rahmenbedingungen entsprechend sind, damit Männer und Frauen sich dazu entscheiden, Kinder zu bekommen, Herr Bijar.
Ja, ich denke, also es gibt in einigen Ländern gibt es solche Darlehen, beispielsweise auch in Ungarn. Was wir aus der Forschung wissen, ist, dass es viel wichtiger ist, dass es verlässliche Kinderbetreuung gibt. Denn das Entscheidende ist ja heutzutage, weswegen auch viele Frauen Sorge haben oder sehr viel zweifeln, ob sie Kinder wollen und unter der jetzigen Situation, ob es eine gute Kinderbetreuung gibt. Und eine gute Kinderbetreuung hat uns auch geholfen, dass Paare ihre Kinderwünsche auch besser umsetzen konnten. Und gerade Akademikerinnen, wir hatten 30% kinderlose Akademikerinnen, also die lebenslang kinderlos geblieben sind. Und die meisten davon wollten eigentlich Kinder haben. Und oft war es dann einfach so, dass der Preis, dann beruflich für viele Jahre rauszugehen, zu hoch war. Und deswegen tun wir gut dran, wenn wir uns auf verlässliche Kinderbetreuung fokussieren. Und gerade in der Frage der Rush-Out des Lebens, wenn die Kinder so noch klein sind, dass man in dieser Phase den Eltern hilft, dass sie einfach mehr Zeit haben und partnerschaftliche Modelle lösen können. Geld ist, auch wenn manche das denken, nicht das Entscheidende, höhere Geburtenraten zu haben. Wichtig ist, dass man die Mütter unterstützt, dass sie auch beruflich am Ball bleiben können und dass man die Väter unterstützt, dass sie auch Zeitverkehr machen.
Mhm. Frau Kleinmann zu Frau Bierbaum.
Ich finde es total spannend. Es gibt ja wieder auch, also wie Herr Bijar schon gesagt hat, diese Kinderbonus also Kinderbonus nenne ich ihn jetzt mal, ich glaube, so war der Begriff auch einmal, in unterschiedlichsten Ländern. Ich finde es ganz spannend, dass ich glaube, Sie, Herr Frau Bierbaum, Sie sind im Osten groß geworden. Wahrscheinlich dann.
Ich bin gebürtige und praktizierende Westberlinerin, wenn man jetzt so weit.
Ah. Spannend, weil ich dachte, ich hatte das in die DDR tatsächlich verortet.
Ich auch.
In der DDR war das überhaupt nicht publik. Das war nur im Westen Deutschlands publik.
Ach, okay, weil ich hatte nämlich jetzt gerade gedacht, das hätte mich dann gepasst, das war mein Gedanke tatsächlich, dass die Kinderbetreuung ja in der DDR sehr viel besser ausgebaut war und auch da schon mehr geguckt wurde auf die Gleichberechtigung und auch, dass Frauen arbeiten gehen. Also bei allem, was man da jetzt auch ne an Negativen sehen kann, was da auch an an Dingen vielleicht vermittelt wurde in der Kinderbetreuung. Aber deswegen, okay, dann spannend. Nee, dann hatte ich das tatsächlich einfach jetzt gerade. Ich finde es spannend, dass sie das für sie auf jeden Fall ein Grund war, dann vielleicht ein Kind zu bekommen oder für viele dann scheint ein Kind deshalb oder Kinder deshalb bekommen wurden. Interessant.
Frau Bierbaum, vielen Dank.
Entschuldigung.
Ja.
Aber wir haben bezahlen müssen und das war auch nicht wenig für den Kindergarten. Als die aufhörte mit dem Kindergartenbezahlung, war meine jetzige Tochter schon so groß, dass ich auch bis zu meiner Tochter, wie gesagt, bis zum Schluss nachher bezahlen musste, den Kindergarten. Also kein Thema. Ja. Wir haben alle bezahlt. Das ist ganz neu. Mein Enkel, da brauchten wir dann nachher nicht mehr zu bezahlen. Aber jetzt kein Stück. Das ist leider Gottes haben wir die ganze Zeit bezahlt und wir haben dieses Darlehen dann, das hatte 10 Jahre Zeit, ja. Also das war nachher so nebenbei abbezahlt. Das ging wunderbar. Also das kann ich empfehlen, um Leuten den schmackhaft zu machen, sich doch Kinder anzuschaffen. Wenn Sie jetzt im Radio reden darüber, dass wir keine Versorgung haben, dann schafft sich keiner mehr an. Bitte.
Frau Bierbaum, vielen herzlichen Dank auch für diesen historischen Rückblick. Und Sie haben ein ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich Zahlen. Wir haben von Matthias Heller eine Mail bekommen, Kinderlose sollten mehr zahlen. Er schreibt, ich halte das für keine allein private Entscheidung, sondern Kinderlose müssten stärker auch für die Kosten der Sozialrenten- und Pflegeversicherung herangezogen werden. Der Staat muss kinderfreundlicher werden und gleichzeitig Kinderlose an den Kosten beteiligen. Frau Kleinmann.
Also die Pflegeversicherung ist ja tatsächlich 0,5%, glaube ich, höher bei Kinderlosen. Da bezahlen wir schon mehr. Und ich finde das ganz spannend. Ich glaube, dass wir generell dann über Care-Arbeit auch reden sollten, aus meiner Sicht. Weil Kinderlose an anderen Stellen vielleicht ja auch mehr leisten. Also gerade, wenn es dann um Akademikerfrauen geht, was Herr Bujard angesprochen hat, habe ich jetzt das Rechenmodell nicht dazu, aber es sind ein paar Gedanken, die ich dazu einfach habe, ist, wenn ich als Akademikerfrau kein Kind bekomme beispielsweise, aber dann ja immer mehr Steuern vielleicht bezahle, weil ich ein höheres Einkommen habe, bezahle ich ja schon auf dem indirekten Weg mehr. Umgekehrt wollen wir Menschen, die sich eigentlich Kinder gewünscht haben, es aber nicht geschafft haben, wollen wir die jetzt dafür bluten lassen finanziell. Gleichzeitig ist es vielleicht so, dass ich sehe zum Beispiel auch bei mir, ich bin Einzelkind und meine Eltern haben jeweils neu verpartnert mit Menschen, die auch keine Kinder haben. Das heißt, ich habe hier relativ viel Care-Arbeit an der Stelle zu tun, auch manchmal, ne? Weil da ja dann 4 Personen auf eine Person sind. Ich würde auch sagen, dass ich mich in der Care-Arbeit von Freundinnen, die um die Ecke bei mir sind, auch an manchen Stellen einbringe. Das heißt, wie wollen wir das bemessen? So, ne? Wie wollen wir Väter, die kein Stück Care-Arbeit vielleicht machen, jetzt sage ich bewusst Väter, vielleicht gibt es auch die Mütterversion, die kein Stück sich in der Care-Arbeit beteiligen, wie wollen wir die dann besteuern? Wie machen wir das dann alles?
Herr Bujard.
Nur Fragen.
Ja, Frau Kleinmann, das sind sehr gute Fragen. Also was ich überhaupt nicht mag, ist dieser Duktus, Kinderlose sollen auf irgendeine Art bestraft werden. Also das finde ich furchtbar. Ja, weil das ist eine freie Entscheidung und dann tut man damit gleich wieder so ein Stigma aufbauen. Und oft ist es ja gar keine Entscheidung, weil manche wollten Kinder haben, aber es hat dann biologisch auch nicht geklappt. Gilt für Männer und für Frauen. Ja, also da muss man sehr aufs Wording achten. Umgekehrt, finde ich, muss man sich schon klar machen, dass unsere Altersversicherung und unsere Pflegeversicherung, diese Systeme bauen natürlich auch darauf auf, dass die Menschen Kinder bekommen und dass die Kinder letztlich in der nächsten Generation das Ganze tragen und finanzieren. Und die Leistungsansprüche, die sind überwiegend nach dem Erwerbseinkommen und nur zum ganz kleinen Teil nach dem dass berechnet wird, dass Kinder erzogen worden sind. Und dass man das.
Da müsste sich was ändern, glaube ich.
Dass man da etwas verschiebt und sagt, ich sag's mal plakativ, die Mutter, die drei Kinder großgezogen hat und die beruflich einfach dann längere Auszeit hatte, die steht sehr schlecht da, was ihre Rente angeht, verglichen zu der Frau, die vielleicht die gleiche Ausbildung hatte.
Und was da geändert werden soll, Herr Bujard, das werden Sie uns nach 10 Uhr erklären. Denn bis 11 Uhr sind wir drei mit allen Hörerinnen und Hörern noch zusammen zum Thema Kinderwunsch. Ja, nein, vielleicht. Wir freuen uns über Ihre Beiträge unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder gerne auch per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir hatten vorhin das Thema Ehekredit in der Bundesrepublik Deutschland und nun haben uns viele Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass es sowas auch in der DDR gegeben hat. Zum Beispiel Dr. Christiane Reck schreibt uns nochmal, diesen Ehekredit gab es in der DDR auch und zwar 5.000 Mark. Für die Kinder wurde er der Reihe nach erlassen. Dankeschön dafür. Herr Bujard, wir gucken uns mal das Modell an, was Sie vorgestellt haben. Es ist ja nach wie vor so, dass Mütter nach wie vor deutlich größeren Anteil an Care-Arbeit übernehmen und ihre Erwerbstätigkeit reduzieren, manchmal reduzieren müssen, während Väter häufiger in Vollzeit bleiben und seltener familiäre Aufgaben übernehmen. Nun haben Sie zusammen mit einer Kollegin ein Modell entwickelt, das Sie vorgestern beim Familienministerium vorgestellt haben. Titel: Die dynamische Familienarbeitszeit. Und zwar soll sie Familien in der Rush-Hour des Lebens entlasten. Wie genau?
Genau, das ist der Kern, wo wir die Probleme gegenwärtig haben. Also zum einen wissen wir einfach, dass in der Rush-Hour des Lebens die Gesamtarbeitszeit, also von Erwerbsarbeit, Hausarbeit und Care-Arbeit wahnsinnig hoch ist. Wir reden von 65 Stunden. Und zwar sowohl für Frauen wie auch für Männer, wenn man diese Arbeitszeit zusammennimmt. Und das ist einfach eine sehr, sehr anstrengende Phase. Und zum anderen wissen wir, dass die ideale Arbeitszeit, dass die Menschen sich einfach viel gleichwertigere Aufteilung der Erwerbsarbeit wünschen. Nicht absolut 50-50, aber doch viel anders, als es gelebt wird. Und viele Paare sind massiv unzufrieden mit ihrem Leben, weil Mütter dann oft in der Teilzeitfalle bleiben, ökonomisch abhängig sind. Stichwort Alleinerziehende später, aber auch innerhalb der Beziehung, weil sie einfach beruflich nicht das machen können, was sie wollten und könnten. Und viele Väter, die kriegen von den Kindern gar nicht so viel mit, wie sie möchten, weil sie Vollzeit arbeiten, Überstunden machen. Und aus dem Problem kommen die Leute nicht raus, weil die Arbeitsmarktstrukturen so schwierig sind. Und um das zu ändern, muss man direkt nach der Elternzeit eingreifen, weil sonst eine Fahrtabhängigkeit entsteht, die man dann nicht mehr aufbricht. Und das Modell der dynamischen Familienarbeitszeit besagt, dass es, wenn die Kinder ein Jahr alt sind, bis zum dritten Geburtstag, dass es da eine Summe von etwa 400 Euro gibt pro Paar, wenn beide im Korridor von 25 bis 32 Stunden pro Woche beruflich arbeiten. Und das würde bedeuten, dass die Mütter mindestens mal bei etwas über 60% dann schon mal sind, also keine klassische halbe Stelle, und dass die Väter etwa 20% die Arbeitszeit reduzieren, was aber im Durchschnitt als ideal auch gesehen wird von der jungen Generation. Das heißt, das ist jetzt nicht Ideologie, das ist das, was die jungen Menschen heute wollen, aber nicht umsetzen. Und dynamisch heißt das Ganze, weil mit dem dritten Geburtstag geht der Korridor auf 29 bis 34 Stunden hoch. Das heißt, wenn die Mütter nur das Unterste des Korridors machen würden, dann wären sie schon mal bei 75%. Wir reden über vollzeitnahe Teilzeit. Und dann würden sie letztlich auch in die dauerhaft einfach aus der Teilzeitfalle rauskommen, eine viel bessere Erwerbskarriere haben, weniger ökonomische Unsicherheit im Alter und letztlich auch eine größere Zufriedenheit.
Yeah.
Und vor allem, wir würden den Paaren, wenn die Kinder klein sind in der Rush-Hour, wir würden denen Zeit schenken. Und das ist auch ganz entscheidend, dass diese Phase mit kleinen Kindern nicht nur als Stress erlebt wird, sondern dass die Eltern das genießen können, sich dann vielleicht auch für ein zweites, drittes Kind entscheiden. Und das ist das, was was wirklich der jungen Generation eine tolle Zukunftsvision geben würde, dieses Modell.
Ich fasse das nochmal zusammen. Also die Paare sollen beide weniger arbeiten. Und zwar zwischen Elterngeld und Einschulung. In dieser Zeit bekommen sie dafür eine finanzielle Unterstützung. Im Idealfall arbeitet der Vater weniger und die Mutter mehr. Das würde die Mütter aus der Teilzeitfalle, wie sie es nennen, holen und länger im Erwerbsleben lassen. Und die Väter könnten sich mehr um die Familie kümmern. Ich würde mal sagen, das ist so eine Win-Win-Situation dann für die Frauen, für die Männer, für den Staat,
und für
uns alle, für die Kinder. Ja. Frau Kleinmann, was halten Sie von diesem Modell?
Ich finde das eine super gute Idee. Ich finde auch, was Herr Bujar sagt, dass das genau das ist, was das ist keine Ideologie, sondern das, was sich die Menschen wünschen. Das würde ich zu 100% auch in meinem Umfeld genauso unterschreiben. Dass es nämlich auch dazu führt, dass man eben nicht nur Stress hat. Und ja, gerade wurde auch gesagt, viele Menschen haben unter widrigeren Umständen Kinder großgezogen. Das bedeutet aber auch nicht, dass es immer widrig sein muss, sondern es gibt auch da auch einen Fortschritt, dass man sagt, man will sein Leben auch genießen, man will nur, nicht nur im Stress und Dauer ausbrennen, irgendwie sich bewegen. Das finde ich super wichtig und dann auch gerade der Punkt eben, weil für mich hat auch das Thema, mit dem ich mich ja sehr viel auseinandergesetzt habe, immer auch was Feministisches. Und dann auch wieder diesen Punkt zu sagen, es ist egoistisch, wenn man sich eben gegen Kinder entscheidet, weil man eben diese ganzen Vorteile irgendwie irgendwie auch haben will. Aber auch da, weil eben an Frauen so viel mehr hängen bleibt an Verantwortung und so weiter, finde ich gerade da ist es so wichtig, dann eben auch da politisch mit einem Gesetz zu zementieren, zu sagen, so wäre das jetzt und dass dann auch Unternehmen dazu verpflichtet sind, dass sie eben auch den Männern das zugestehen müssen, weil das habe ich auch erlebt, dass Männer oft sagen, ja, mein Chef, meine Chefin lässt mich gar nicht weniger arbeiten. Ne? Also ich bin großer Fan und ich erstmal erscheint mir das als äußerst großer Fortschritt.
Dann nehmen wir mal Jutta Friedrichsen aus Hildesheim mit in unsere Runde. Schönen guten Morgen, Frau Friedrichsen.
Ja, guten Morgen.
Haben Sie das Modell gerade mitbekommen von Herrn Bujar?
Ich habe das mitbekommen, aber eigentlich trifft mich das ja nicht.
Warum
nicht? Also
das
ist ja nicht meine Geschichte.
Ah, was ist denn Ihre Geschichte?
Meine Geschichte ist, ich habe 1974 das erste Kind bekommen, habe mich ziemlich schnell entschieden, allein erziehend zu werden.
Aha.
Also habe mich getrennt, habe dann auch noch zwei Kinder bekommen. Und ich habe die ganze Palette, wirklich also alles politisch und emotional und wie stressig das ist, alles miterlebt. Ne? Ich habe ja auch 6 Enkelkinder. Und der Wert, den Frauen der Gesellschaft geben mit Kindern oder auch ohne, ich meine, ich akzeptiere total voll Frauen, die keine Kinder möchten. Ich habe auch eine Schwester, die wollte auch nie Kinder. Mhm. Und das ist alles so normal, aber jetzt bin ich 69, bin seit ein paar Jahren, wohne ich alleine, also mein Sohn ist ziemlich spät ausgezogen. Es ist unvorstellbar, wie überrascht ich immer bin. Also ich gucke viel politische Sendungen, das interessiert mich auch. Was Männer, ich meine, die Politik besteht ja hauptsächlich aus Männern, ne? Was die sich ausdenken, um Frauen und Kindern nichts zu geben.
Aha.
Das ist so, die sind so kreativ und es wird nur gerechnet, was geben wir den Frauen nicht und den Kindern. Das geht so durchweg, durch alle Themen und dann in Talkshows wundert mich immer, wenn dann gesprochen wird, ja, die Menschen, die haben mir erzählt, wenn dann die Talkmaster sagen, ja, die Menschen haben mir erzählt, oder Politiker ja auch, ne? Aber dann sitzt dann niemand vom Volk. Es sitzt niemand, der kreativ, also ich finde, ich bin sehr kreativ, mhm. Ich habe das alles geschafft, einfach mit dem Hintergrund, dass ich einfach gedacht habe, ich habe das Recht darauf, auch alleinerziehend zu sein. Man wird natürlich auch kämpferisch, das ist natürlich auch klar, ne? Aber ich habe ein gutes soziales Umfeld. Ich hatte auch mit Ämtern und so immer Glück, auch mit Ausbildung und dies und das.
Ja.
Da würde ich gar nichts gegen sagen.
Ja.
Aber was immer passiert, die ganzen Jahre, wo ich das mitbekomme mit der Politik, ist, also auch jetzt in Ihrer Sendung, wird immer darüber gesprochen, was gibt man Familie nicht.
Das stimmt nicht, weil wir gerade die dynamische Familienarbeitszeit uns haben erklären lassen von Herrn Bujard. Aber natürlich haben Sie einen Punkt aufgerissen. Ja. Vor allen Dingen haben Sie eine Wahnsinnslebensleistung hinter sich. Dennoch, Herr Bujard, an Sie die Frage, Herr Bujard. Gibt es so solche Modelle auch für Alleinerziehende? Also Sie haben uns jetzt das dynamische Familienarbeitszeitmodell vorgestellt. Welche Modelle sind in der Entwicklung für Alleinerziehende? Ja.
Also erstmal ganz toll, also allein drei Kinder großziehen und sechs Enkelkinder, habe ich gehört. Das ist ja toll, da haben Sie ja wirklich, klingt nach einem sehr erfüllten Leben jetzt auch. Ich hoffe, Sie sehen die Enkel auch öfters, weil das Tolle an Enkeln ist ja auch, man hat, also ich habe noch keine, ich bin noch viel jünger, aber das Tolle an Enkel, was einem Ältere erzählt, ist, man hat die Freude an Kindern, aber nicht mehr die Verantwortung so stark.
Genau,
aber zu der Frage, ja, also die dynamische Familienarbeitszeit, wie gesagt, das ist ein Modell, was der Evangelische Familienverband, also letztlich im Rahmen der Evangelischen Kirche auch vorschlägt als Verband, ist gerade auch für Alleinerziehende natürlich. Das heißt, der Korridor ist für ein Paar, ist es so festgelegt, es müssen beide dahin. Ja? Also wenn der Vater nicht bereit ist, aus 32 Stunden runterzugehen, dann gibt es die Summe nicht fürs Paar. Also wir wollen da so ein Nudging betreiben, um die Väter dann auch zu bringen, wirklich zum Arbeitgeber zu sagen, okay, ich würde wirklich gerne auf 32 Stunden runtergehen für ein halbes Jahr, für ein Jahr jetzt mindestens mal. Und Alleinerziehende, die würden automatisch, da müsste also nicht ein anderer, das geht ja gar nicht, also es reicht, wenn sie selbst im Korridor sind. Und das sind ja auch die meisten Alleinerziehenden. Sind ja meistens Mütter, wir haben 1,8 Millionen alleinerziehende Mütter. Wow. Und wenn die dann
1,8 Millionen.
Genau. Mhm. Aber natürlich mit Kindern im unterschiedlichen Alter. Ja. Mhm. Aber wenn die meinetwegen 25 Stunden arbeiten, dann würden sie auch von der dynamischen Familienarbeitszeit profitieren. Und der große andere Vorteil an dem Modell ist, dass der Arbeitsmarkt viel mehr in Richtung vollzeitnahe Teilzeit sich entwickelt. Weil wir haben gegenwärtig ganz oft die Situation, es gibt eine volle Stelle und es gibt eine halbe Stelle. Und die halbe Stelle, da gibt es keine große Förderung, keine große Verantwortungszunahme, keine große auch Gehaltsentwicklung. Und dass man einfach sagt, die Arbeit muss sich an Familie anpassen. Und nicht umgekehrt. Mhm. Ja, und Familie ist so, wenn die Kinder klein sind, ist einfach mehr zu tun. Und dann arbeitet man ein paar Stunden weniger. Und wenn die Kinder größer werden, arbeitet man peu à peu wieder mehr, dass man Richtung Vollzeit kommt. Und dann ist es auch so, dass wir letztlich, hilft es natürlich den jungen Menschen, den jungen Paaren. Aber das haben wir auch ausgerechnet, es würden dann auch viel mehr Mütter würden dann nicht in der Teilzeitfalle sein und dann wirklich das Ganze, sie bleiben ja oft das ganze Leben lang bei einer halben Stelle, sondern viele würden dann auch Richtung Vollzeit gehen und das würde dem Arbeitsmarkt mehrere hunderttausend Vollzeitäquivalente wieder geben. Also es wird sich auch ein Stück weit rechnen, weil das Modell kostet 2,2 Milliarden Euro pro Jahr.
Frau Kleinmann noch mal zu Frau Friedrichsen.
Ich finde es total spannend.
Darf ich noch kurz was sagen?
Ja, natürlich.
Ich würde gerne auch sagen, weil dieses Ehegattensplitting, da wünsche ich wirklich allen Menschen, die davon betroffen sind, dass das wirklich abgeschafft wird. Ne, da muss ich jetzt einfach mal sagen.
Frau Kleinmann.
Da wurde ja tatsächlich gerade, glaube ich, gestern in der SPD drüber diskutiert und nochmal, dass auch tatsächlich Lars Klingbeil hat sich dagegen ausgesprochen, dass das weiter Bestand haben soll, um genau auch diese Teilzeitfallenproblematik aufzubrechen. Ich erstmal total krass, dass Sie sich entschieden haben, mit drei Kindern alleinerziehend zu sein. Auch das von mir auch nochmal vollsten Respekt, weil es einfach eine krasse Lebensleistung ist, was schon gesagt wurde. Ich würde mir so sehr wünschen, was Sie auch gesagt haben, dass wirklich es mehr darauf, dass wir alle es schaffen würden, eben es gleicher Dinge zu verteilen. Ich komme mit einem Arbeiterkind Hintergrund. Das heißt, meine Mutter ist Altenpflegerin gewesen, bis sie in Rente gegangen ist. Mein Vater Elektriker und dann Vertriebler. Also sehr eher bildungsfern aufgewachsen und eher aus dem Arbeitermilieu eben. Und gerade da kriege ich ja auch Diskussionen zu Hause mit, wie eben von was die Probleme sind, wo eben finanzielle Nöte auch in dem Alter noch sind, aber auch natürlich früher vielleicht da waren. Und gerade da würde ich mir so wünschen, dass die Gesellschaft eben mehr aufbricht und eine bessere Verteilung da ist. Zum einen von Arbeitszeit, aber dann auch eine steuerliche Belastung, was ja auch wieder Richtung, genau, also dass mehr wieder die Schere ein bisschen zu von Arm und Reich, die immer weiter aufgeht. Und da sind wir ja hoffentlich für der SPD jetzt gerade ein bisschen dran, mit dem das auch zum Beispiel dann Vermögen steuern sollen. Können wir alles ein bisschen mehr Richtung Familie umteilen. Sogar ich, also als Kinderlose, ich bin da total dafür, dass mehr Richtung Familie aufgeteilt wird, weil das wichtig ist.
Das Frau Friedrichsen, vielen Dank erstmal an Frau Friedrichsen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf aus Hildesheim. Herr Bujar.
Ja, Frau Kleinmann, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Sie sagen. Weil viele Menschen, die keine Kinder haben, die sind total dafür, dass eine gute Familienpolitik gemacht wird. Deswegen bin ich auch so dagegen, dass man versucht, Kinderlose gegen Eltern auszuspielen. Das ist überhaupt nicht, weil die meisten, die keine Kinder haben, die haben im Umkreis auch Familien, die wollen ja, dass denen gut geht. Also dieses Gegeneinander ausspielen und Straf und sonst was, das hilft nichts. Und diese Umverteilung, die Sie gerade genannt haben, zwischen den Geschlechtern auch, was jetzt die Arbeitszeit angeht, ist ja das eine. Und das andere ist, dass die Arbeitszeit dadurch im Lebensverlauf umgeteilt wird. Warum müssen wir alles, wenn man Anfang 30 ist, Mitte 30, dann ist ganz vieles, was gleichzeitig getan werden muss. Berufsetablierung, Berufseinstieg teilweise, dann...
Da ballt sich so vieles.
Das ballt sich
so
viel.
Die Rush-Hour.
Die Rush-Hour. Dann sind die Kinder klein und man ist aber oft beruflich noch nicht da. Man muss ökonomisch noch kämpfen. Ein Haus zu kaufen, zu finanzieren, ist wahnsinnig schwierig. Und da wird alles reingepresst. Und dann heißt es noch, man soll unbedingt Vollzeit arbeiten und möglichst Überstunden, wo die meisten Mütter total rausfallen, weil das überhaupt nicht geht in der Phase. Und da wird alles reingedrückt. Und dann gibt es wieder Phasen, die Off-Peak-Phase, wenn die Leute über 50 sind, gerade, ja, dann werden sie teilweise am Arbeitsmarkt nicht mehr gebraucht oder Kinder sind dann schon älter oder ausgezogen und viele Mütter sind da bei einer halben Stelle und sind beruflich auch so abgehängt. Mhm. Wir müssen das im Lebenslauf anders verteilen und wenn wir wollen, dass die Mütter auch arbeiten und die Väter, und das wollen auch fast alle Mütter, dann muss man auch sagen, dann muss sich mal der Arbeitsmarkt an Familien anpassen, da müssen die Vorgesetzten sehen, okay, da ist ein Vater, da ist eine Mutter, die haben jetzt Kinder, die sind sehr klein, da ist mehr Care-Bedarf, dann arbeiten die ein paar Stunden weniger. Aber die Vorgesetzten müssen dann auch wissen, wenn die Kinder älter werden, dann geht das peu à peu wieder Richtung Vollzeit. Und dass man solche Modelle einfach hat, dass man diese Rush-Hour des Lebens entzerrt, weil dann ist das Leben wirklich viel, viel besser. Und durch sowas gewinnen wir Lebensqualität.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Soziologen Professor Martin Bujar, der am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung den Bereich Familie und Fertilität leitet, und mit der Journalistin Verena Kleinmann. Wir haben eine Mail von Sebastian aus Berlin bekommen zum Thema Kinderwunsch. Er schreibt, oftmals stellt sich diese Frage gar nicht, weil man dazu ja erstmal eine Partnerschaft finden müsste. Ich bin 53 Jahre alt, hätte gerne eine Familie gegründet, bin aber nie so gut bei Frauen angekommen, dass eine Beziehung möglich gewesen wäre. In meinem Haus wäre genug Platz für eine Familie mit zwei Kindern gewesen. Das Problem ist, dass Menschen trotz umfangreicher Bemühungen erst gar nicht zueinander finden. Danke für diese Mail, Sebastian. Und Kerstin Zenzinger aus München schreibt, Stichwort Unfruchtbarkeit. Bei uns war es so, dass nach vielen Jahren des Probierens mit vielen Höhen und Tiefen die Unfruchtbarkeit meines Partners festgestellt wurde. Wir haben uns nach langem Überlegen gegen eine künstliche Befruchtung entschieden, sehen aber bei vielen Paaren, dass auch dieser Prozess nochmals sehr zehrend sein kann und teils bis zur Trennung führen kann. Herr Bujar, wie sind da Ihre Erfahrungen und Ihre Forschungen im Hinblick auf Unfruchtbarkeit?
Ja, ich finde, beides sind Beispiele davon, dass Kinderlosigkeit auch oft gar nicht gewünscht ist. Also es gibt Menschen, die sind kinderlos, weil sie einfach keine Kinder möchten, ihre Lebensplanung. Das ist eine bewusste Entscheidung, und bei manchen nicht. Zum einen, weil Partnerin fehlt, sich dann nicht ergeben hat, oder Thema Unfruchtbarkeit. Und das sollte man bedenken, wenn wir darüber reden, dass wir etwa 20-21% der Menschen bleiben dauerhaft kinderlos. Also wenn man sich jetzt die Menschen im Alter von Mitte 40 anguckt, da ist in der Regel das biografische Fenster, reproduktive Fenster zu. Es ist also etwa jeder fünfte kinderlos, und davon würde ich mal sagen, die eine Hälfte wollte wirklich keine Kinder und die andere Hälfte, da war es, der Partner war nicht da oder dass es biologisch nicht ging. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was extrem belastend ist für ein Paar, wenn sie versuchen, Kinder zu kriegen Und dann stellen sie irgendwann fest, es geht nicht und gehen dann in ärztliche Untersuchung. Und dann wird festgestellt, dass es biologisch nicht geht. Das ist ein unglaublicher psychischer Stress für die Paare. Manche entscheiden sich ja dann für Kinderwunschbehandlung. Das ist auch sehr, sehr stressig. Manchen hilft es, manchen aber auch nicht. Und die Sorgen, die diese Menschen dabei haben, sollte man nicht unterschätzen. Und in dem Fall war es ja, dass der Mann nicht fruchtbar war. Mhm. Was oft der Fall ist, ist, dass es
die Frau ist.
Ja, auch die Frau ist. Und bei der Frau hängt es noch viel stärker am Alter als bei den Männern. Und,
guter Punkt. Wird der Rückgang der Fruchtbarkeit unterschätzt? Also je älter ich werde, desto schwieriger wird es. Unterschätzen manche Paare das?
Ja, das wird oft unterschätzt. Das liegt auch daran, dass man in Medien teilweise irgendwelche berühmten Personen hat. Ich will jetzt gar nicht Gianna Nannini oder Helene Fischer nennen, die mit über 40 noch Kinder bekommen haben. Aber dann denkt man, ach, das ist doch alles so möglich. Das sind die absoluten Ausnahmen. Ja, und die Fruchtbarkeit, die lässt schon mit Anfang, Mitte 30 nach. Und im Prinzip mit 38 kann man noch natürlich relativ gute Chancen, Kind zu bekommen, aber dann wäre es auch nur eins. Und danach lässt es massiv nach bei den Frauen jetzt. Und dazu kommt, dass es sehr viele Fehlgeburten gibt. Darüber wird kaum geredet. Das ist auch etwas, was sehr belastend sein kann. Und etwa jede vierte Schwangerschaft ist eine Fehlgeburt. Mhm. Und die Fehlgeburtsquote, die geht auch nach oben. Das heißt, im Alter von 42 ist jede zweite Schwangerschaft eine Fehlgeburt. Und diese Sachen werden oft unterschätzt. Und um eine Zahl mal zu nennen, das ist eine ganz tolle internationale Studie, die haben mal berechnet, in welchem Alter sollte man denn anfangen, Kinder zu zeugen, also nicht zu verhüten, wenn man zwei Kinder haben möchte. Und da mit einer guten Chance, mit einer richtig guten Chance. Und da war die Antwort, mit 32 Jahren sollte man anfangen. Mhm. Und wenn man künstliche Befruchtung in Kauf nehmen möchte, auch dann sollte man mit 33 Jahren spätestens anfangen, nicht zu verhüten fürs erste Kind, dass man später bei zwei Kindern auch ankommt.
Ja, Sie haben es ja gesagt, die Zahl der Kinderwunschpraxen wächst auch. Frau Kleinmann, wie stehen Sie zum Social Freezing, also der Möglichkeit, die Eizellen einfrieren zu lassen?
Ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, so ein bisschen dann genau eben den Kinderwunsch ein bisschen auf später zu verschieben. Ich kenne auch viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die das haben machen lassen, weil der Partner vielleicht nicht da ist. Manche haben es auch gemacht, obwohl sie in der Partnerschaft sind. Allerdings ist es da so, habe ich mit der Kinderwunschärztin drüber gesprochen, dass natürlich, man friert ja so 20 Eizellen rein, man sagt 10 Eizellen für ein Kind, aber es ist natürlich überhaupt nicht klar, dass am Ende aus diesen Eizellen auch ein Kind wird. Und es ist auch so, dass tatsächlich nur gar nicht so viele Menschen, ich glaube es sind sogar nur 6%, rufen diese Eizellen später ab und werden damit so dann auch so schwanger. Also es ist ganz interessant, dass einem das auf der einen Seite, glaube ich, gibt einem das ein gutes Gefühl, weil man sagt, hey, ich habe hier noch eine Reserve für später. Aber viele von diesen Frauen werden dann einfach auch spontan schwanger oder und rufen sie einfach nie ab oder erfüllen ihren Kinderwunsch dann eben gar nicht. Oder der Kinderwunsch ist dann vielleicht nicht mehr so relevant im Leben. Genau, finde ich ganz spannend. Ich bin da auch dafür, weil wir hier als Frauen irgendwie biologischen Nachteil haben, zumindest mal drüber nachzudenken, ob man, weil das kostet ja auch relativ viel Geld, das heißt, es ist was für Menschen mit Geld, irgendwie 4.000 Euro plus minus für eine Eizellenentnahme. Kommt dann drauf an, wie viele man rausbekommt. Das können dann nur 8 sein oder vielleicht auch 16. Entsprechend oft muss man das machen. Hier könnte man, weiß nicht, wie Herr Bujard das sieht, darüber nachdenken, ob das nicht auch finanziell gefördert werden sollte.
Herr Bujard.
Ja, also tatsächlich sind das überwiegend Akademikerinnen, die das nutzen. Ja. Muss aber auch sagen, Akademikerinnen haben natürlich auch einen viel späteren Berufseinstieg, bis sie dann wirklich auch eine entfristete Dauerstelle haben, auf einer guten Position, und Nicht-Akademikerinnen sind ja schon längst beruflich gesettelt mit 30 Jahren, dass sie nicht ganz so stark auch beruflich aufschieben müssen. Generell finde ich es hilft der Emanzipation, wenn die Spielräume biografisch länger werden. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Frau Kleinmann, den Sie angesprochen haben. Die Gefahr, die ich dabei sehe, ist so eine vermeintliche Sicherheit, die ein verstärktes Aufschieben bringt. Und es kann sogar dazu führen, dass noch mehr Leute kinderlos bleiben, weil sie dann sagen, ja, jetzt brauche ich mich ja noch gar nicht damit zu beschäftigen. Es ist ein bisschen ambivalent, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir als Gesellschaft, weil wir wissen ja, dass es Kinderwünsche gibt, wir wissen, dass sie meist, also dass der konkrete Kinderwunsch ist bei 1,8 Kindern und der ideale Kinderwunsch, also wenn es nicht Einschränkungen beruflicher oder gesundlicher Art geben würde, liegt der bei 2,1 Kindern pro Frau und pro Mann. Ja, also, das heißt, die Menschen wünschen sich Kinder.
Lücke.
Riesige Fertility Gap nennen wir das. Und da muss sich vor allem die Gesellschaft verändern und gerade der Arbeitsmarkt, der muss familienfreundlicher sein, der muss vollzeitnahe Teilzeit mit auch Karriereoptionen wirklich ermöglichen. Und wir müssen einfach gesellschaftlich Familie viel mehr unterstützen.
Und der Wohlstand sollte anders geregelt werden, schreibt uns eine Erzieherin per Mail. Ich bin 35 und habe oft Gedanken zu diesem Thema. Ich habe als Erzieherin gearbeitet und bin mittlerweile im Handwerk, weil mir die Art der Betreuung in Deutschland nicht liebevoll genug ist. Ich möchte gerne einen Denkanstoß zum Gespräch bringen. Kinder sind aus meiner Sicht keine Anschaffung. Kinder sind Menschen. Sie sollten nicht die Rettung einer Ehe, Partnerschaft oder gar einer Rente sein. Sie werden geboren, um zu leben. Der Wohlstand sollte meiner Meinung nach anders geregelt werden. Es gibt genügend überreiche Menschen. Ich beispielsweise orientiere mich an dem Weltgeschehen und frage mich, ob ich ein Kind in diese Welt setzen möchte oder nicht doch lieber einem Kind ein Zuhause schenke, welches noch keins hat und bereits hier ist. Dankeschön für diese Mail und die führt uns zu Winfried Badura, der in Mülheim an der Ruhr die 0800 22 54 22 54 gewählt hat. Guten Morgen, Herr Badura.
Ja, schönen guten Morgen.
Grüße Sie.
Guten Morgen. Einen Augenblick, ich muss mal reden kurz.
Guten Morgen, Herr Badura.
Wir sind hier wirklich mitten im Leben der Leute. Das ist ganz schön.
Ja, Entschuldigung, genau. Ich dachte, ich fange einfach mal an, hier die Wohnung zu machen.
Und, wie weit sind Sie denn gekommen? Haben Sie das Wohnzimmer schon fertig?
Ich muss nur noch den Flur putzen.
Großartig. Genau. Und uns immer mit dabei. Das ist doch klasse. Herr Badura.
Richtig. Genau. Ja, mein Thema ist, dass ich mich nicht für Kinder entschieden, also fürs Kinderkriegen entschieden habe. Oder fürs Kinder machen, weil ich bekomme die ja im Prinzip nicht. Und zwar aus dem Grund der Genetik, der Problematik dabei. Ja?
Mhm.
Genau. Dass ich meine genetische Veranlagung nicht weitergeben möchte.
Also es gibt eine Krankheit, genau, die Sie haben, da fürchten Sie, dass die übertragen werden könnte. Also
genau, genetisch. Richtig, genau.
Okay.
Genau, richtig, genau. Das ist ja auch manchmal einfach ein Grund,
ne?
Dass da einfach die Unsicherheit da ist, dass das, ja, das Leben, was man in die Welt setzt, dem eigenen Leben nahekommt und man das dem Kind einfach nicht antun möchte, hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber genau, so in diesem Sinne.
Ein triftiger Grund, Frau Kleinmann.
Ja.
Ich respektiere alle Lebensentscheidungen, also auch diese persönliche Lebensentscheidung. Und es kann auch definitiv eine Abwägung sein. Man sagt, das ist was mich so sehr eingeschränkt hat oder was mich immer noch einschränkt. Und das will ich nicht. Und es ist auch, finde ich, ein privater, persönlicher Grund, der vollkommen legitim ist, weil, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, Kinder kriegen einfach eine höchst private Entscheidung ist und da nicht die Gesellschaft mit reinspielen sollte, sondern man selbst das entscheiden soll, muss, darf.
Herr Badura, wir hatten ja vorhin diesen Aspekt, dass man auch in einer gesellschaftlichen Verantwortung ist oder in einer Verantwortungsgesellschaft, egal wie man es dreht. Wie stehen Sie dazu? Sollten kinderfreie, kinderlose, wie immer man es nennt, stärker mit eingebunden werden in diese Verantwortung der Gesellschaft, indem sie zum Beispiel mehr zahlen oder sich auf irgendeine Art und Weise anders einbringen sollten?
Ja, aufgrund der momentanen Situation, weil das System ja relativ tief alt ist und relativ schlecht beziehungsweise langwierig reformiert wird. Man ist immer wieder dabei, klar, wie jetzt auch gerade von der Dame angesprochen, dass die Pflegeversicherung, der Satz da angehoben wurde. Mhm. Ich bin in meinem Fall jetzt, so sage ich erstmal, damit d'accord, weil es im Moment ja, sehe ich zumindest, weil ich kein Fachmann bin, keine andere Möglichkeit, da einen Ausgleich zu schaffen, mhm, ja, und das auch finanziell stemmen kann, ja. Das ist ja auch so eine Sache, beziehungsweise das einfach machen kann. Stichwort Generationenvertrag, ja, der ist halt so, ne? Das ist, da würde ich mir schon wünschen, klar, dass sich da Menschen Gedanken machen, wie man das ja, gesellschaftlich besser, ja, verträglicher verteilen kann. Ne?
Aber auch da fand ich den Einwand von Herrn Bujard sehr gut, dass wir auf gar keinen Fall Kinderlose gegen Eltern ausspielen sollten, sondern eher gucken, sondern eher schauen sollten, das ist mein Ansatz auch, wie kann die Welt oder in dem Fall die Bundesrepublik Deutschland generell gerechter werden. Und da geht es dann eher um Vermögensverteilung aus meiner Sicht, als darum, dann Kinderlosen jetzt irgendwelche Prozentpunkte an irgendwas dran zu heften.
Herr Bujard, wie war eigentlich die Reaktion des Familienministeriums auf Ihr Modell der dynamischen Familienarbeitszeit, das Sie da am Donnerstag vorgestellt haben? Haben die gesagt, super, nehmen wir mit in unseren Reformplan?
Naja, ich habe es auch von vornherein so geframed, dass es jetzt nichts ist, wo ich erwarte, dass es jetzt schnell irgendwie umgesetzt wird, weil ein Ministerium hat natürlich auch einen gewissen Haushalt verhandelt in Koalitionsverhandlungen und die müssen wirklich gucken, dass sie da gute Prioritäten setzen. Es ist eher was, wo ich hoffe, dass das in den nächsten Wahlkampf reinkommt, und dass es letztlich, wenn es das nächste Mal Koalitionsverhandlungen gibt, dass dann darüber geredet wird. Ansonsten ist es so, dass ein großes Interesse bestand. Und ich bin auch sehr dankbar von Frau Prien, dass sie den Evangelischen Familienverband und mich da eingeladen hat, das vorzustellen. Das zeigt einfach, dass die Politik offen ist. Da gibt es eine neue Idee. Und dann wird man eingeladen und die hören zu. Also stellt man sich eigentlich Politik vor. Mhm. Dass die natürlich jetzt nicht sagen, das wird gemacht. Es hängen ja doch viele Fragen dran, der Finanzierung, der Kalkulation und was da dran steht. Aber ich habe auch mit anderen Politikerinnen, ja tatsächlich vor allem Frauen, darüber gesprochen. Da ist schon großes Interesse da, sowohl in der SPD als auch in der CDU bei Politikerinnen, mit denen ich drüber gesprochen habe, weil die auch einfach sehen, dass das etwas ist. Und da kam einmal die Reaktion, das ist ja gar nicht so teuer. Wenn wir überlegen, was wir an Rentenreform machen wollen für die junge Generation, da reden wir über viel mehr Milliarden. Und wenn man da etwas macht, da kann man jungen Menschen direkt helfen, ihre Lebensziele umzusetzen. Und gleichzeitig kriegt man ja dann
mehr
auch
Beitragszahler für
die Rente,
Rentnerinnen, genau.
Also nee, also man kriegt ja dadurch auch mehr Kinder, davon bin ich überzeugt, dass mehr Leute sich dann für Kinder auch entscheiden oder für weitere Kinder. Und man hat ja dann auch mehr die Müttererwerbstätigkeit, hat man langfristig dadurch auch angehoben. Das heißt, es kommt ja später auch wieder viel raus für die Sozialsysteme. Und das ist einfach ein präventiver Sozialstaat, wenn man jetzt hilft, dass es besser geht, anstatt diese Rentenlöcher zu stopfen.
Ja. Herr Badura, erstmal wünschen wir Ihnen weiterhin frohes Putzen. Vielen Dank für Ihren Anruf aus Mühlheim an der Ruhr. Wir reden heute über Kinderwunsch mit Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und mit Verena Kleinmann, Gastgeberin des Podcasts Kein Kinderwunsch mit eingeklammertem K. Und wir reden mit Ihnen, zum Beispiel mit Corinna Schmidt, die uns allerdings nur eine Mail geschrieben hat. Als queeres Paar hätten wir eigentlich Lust auf Kinder, allerdings sind die Hürden immer noch sehr hoch. Eine Kinderwunschbehandlung ist sehr teuer, hatten wir schon, und wird auch nur in sehr wenigen Bundesländern gefördert. Solange da die gleichgeschlechtlichen Paare nicht gleichgestellt werden, fühlen wir uns nicht ausreichend unterstützt. Frau Kleinmann.
Das kann ich gut verstehen tatsächlich, weil Kinderwunschbehandlung wird ja in Deutschland bei verheirateten Heteropaaren bis 40 Jahre unterstützt. Und da ist die Zuzahlung, glaube ich, 50%. Und dann gibt es je nach Bundesland nochmal so kleine Fördertöpfe. Und auch dann ist das ja noch unfassbar teuer, je nachdem, was man eben an Kinderwunschbehandlung braucht. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Dinge, eine Insemination, ist man bei 800 Euro dabei. Wenn es dann in Richtung richtig andere Art von künstlicher Befruchtung geht, dann geht's schnell in die Tausende. Und das ist natürlich so, wie soll man sich das dann leisten können? In dem Fall von einem queeren Paar braucht man in der Regel dann auch einen Samenspender. Wenn man das mit einer Samenbank macht, dann kommt man da auch nochmal auf mehrere tausend Euro. Also ja, das ist ein Problem und das können sich nur Menschen leisten, die die nötigen finanziellen Mittel dazu haben. Ich weiß nicht, ob da die Bundesregierung für Geld freimachen wird. Erstmal vermutlich nein.
Anne-Henrike Flügel schreibt uns aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben uns gleich zweimal für das Kinderbekommen entschieden. Mit 27 und 30 haben wir unsere ersten zwei Kinder bekommen und mit 40 unser drittes Kind. Ich glaube, es sollte ein tiefer gemeinsamer Familienwunsch bestehen, damit alle Herausforderungen gemeinsam gemeistert werden können. Jeder Tag wird am Vorabend durchgeplant. Die Jobs können wir nur mit absolut flexibler Homeoffice-Arbeit leisten, sowie eine hohe persönliche Einsatzbereitschaft. Was definitiv zu kurz kommt, ist Ordnung im Haushalt und Me-Time. Was definitiv bereichert, die Begeisterung dafür, kleine Persönlichkeiten groß werden zu sehen, zu begleiten und zu unterstützen, füreinander einzustehen. Aber Kinder sind kostenintensiv und daher befürworte ich persönlich jeden Ansatz, Familien finanziell zu entlasten.
Ich finde das total schön, dass sie nochmal klar macht, dass die Rahmenbedingungen einfach auch essentiell sind. Das bei all dem, weil auch wenn Herr Bujard sagt, das kenne ich ja auch von meinen Freundinnen, Kinder sind das größte Glück, diese bedingungslose Liebe und so weiter, aber die hat man ja erstmal noch nicht, die vermisst man ja nicht. Was man aber schon sieht, ist eben so, oh Gott, wie soll ich das nur schaffen? Mhm. So, und ich glaube, wenn wir da wieder eine Waage hinbekommen, weil eben die Rahmenbedingungen dann zumindest die partnerschaftlichen Rahmenbedingungen, die haben wir noch nicht besprochen, aber die anderen zumindest da sind, dann kann man sich auch viel mehr auf dieses ganze Thema einlassen. Und ich finde es auch schön, dass sie schreibt, es sollte ein Familienwunsch bestehen.
Ja.
Und das finde ich auch so wichtig, nochmal zu betonen, dass eben es sollte dann auch so sein, dass man sich es wünscht. Es kann auch ein Familienwunsch sein als Single Mom by Choice, also als eine Solo-Mama, die dann per Samenspende, ist auch eine Familie für mich, in unterschiedlichsten Konstellationen sein. Aber es sollte dieser Wunsch da sein und dann sollte der auch umsetzbar sein, eben durch die Rahmenbedingungen. Und da will ich vielleicht doch noch eine Kleinigkeit hinzufügen, die Herr Bujard vielleicht auch nochmal ansonsten einordnen kann. Und zwar haben wir auch ein Problem, dass Frauen und Männer heutzutage nicht mehr so gut zusammenpassen. Also ein Mismatching, was mir Ihre Kollegin Dr. Sabine Diabaté auch schon erzählt hat, dass Frauen in der Regel progressiver sind und sich eigentlich eher eine progressive Partnerschaft wünschen, also gleichberechtigter, und Männer einen eher traditionelle Ideen haben und wir dadurch auch oft Partnerschaften nicht zusammenkommen und dadurch auch Kinderwünsche ausbleiben.
Mhm.
Finde ich einen ganz spannenden Aspekt.
Ja, und wichtig bei dem Familienwunsch finde ich nochmal, es gibt ja auch Kinder, die sich Geschwisterkinder wünschen und die das dann anmelden als Wunsch.
Oder es auch nicht wollen und trotzdem
das stimmt,
passiert.
Das stimmt, dann muss man die Schokolade immer teilen, das ist doof.
Ja.
Patricia Schmidt ruft uns an aus Neuss am Rhein. Guten Morgen, Frau Schmidt.
Schönen guten Tag.
Grüße Sie. Wie schaut's bei Ihnen aus? Haben Sie sich entschieden für oder gegen Kinder?
Ja, danke, dass ich reinkomme. Ich habe recht früh in der Sendung schon bemerkt, es ist mir generell aufgefallen, es wird viel über Wunsch und Geplantes gesprochen. Doch wo ist dieses, es gibt so viele Möglichkeiten, was eben auch nicht geplant ist. Sei es auch die bedingungslose Liebe wird erwähnt und es gibt sozusagen auch elternlose Kinder. Also nur weil auch Alter vielleicht mehr sozusagen, ja auch, wie wird es genannt, so ein ungeschriebener Generationsvertrag, davon ausgegangen wird, wahrscheinlich sind Kinder oder Eltern da, falls sie auch nicht vorher gestorben sind, kann ja auch alles passieren, ist das gar nicht so wahrscheinlich. Und meine Prägung auch noch zu DDR-Zeiten war auch tatsächlich, dass recht viel und auch eher früh Nachwuchs bekommen wurde. Aber mein Leben hat das jetzt sich nicht ergeben, aus vielen Hinsichten. Von daher dachte ich auch schon seit frühester Zeit, seitdem ich mich erinnern kann, eigentlich bekomme ich Nachwuchs. Aber wie gesagt, das Leben plant ja oft auch anders.
Das heißt, Sie zögern nicht mehr, sondern dieser Kinderwunsch blieb unerfüllt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, inzwischen halte ich mich wirklich eher für zu alt, weil ich auch für mich dachte, ich wollte, wenn, eher jungen Nachwuchs bekommen.
Mhm.
Und auch im biologischen Aspekt, dass ja doch vielleicht die Fehlgeburtenrate höher wäre oder mit Trisomien, ich weiß es nicht. Also wäre, es kommen natürlich viel mehr Unwägbarkeiten noch hinzu.
Mhm.
Ja.
Frau Kleinmann.
Ja,
oder Herr Béjart.
Also, ja, also vielen Dank, Frau Schmidt. Schmitz,
Schmidt.
Frau Schmidt, ja. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Also zum einen ist es total spannend, auch das Beispiel, was Sie genannt haben, mit in der DDR haben die Frauen ihr erstes Kind oft mit 22 Jahren bekommen, also sehr, sehr früh. Ja. Manches ist dadurch vielleicht auch ein bisschen natürlicher, einfacher gelaufen, weil vielleicht nicht ganz so viel auch geplant war und ein bisschen dieser Perfektionismus nicht so stark war, wie es heute teilweise ist. Und natürlich hängt es auch sehr stark davon ab, ob es biologisch möglich ist. Und da würde ich aber auch sagen, auch Thema Fehlgeburten oder Thema Trisomie, ja, da sollte man, das sind ja relative Wahrscheinlichkeiten auch. Und da sollte man sich, also ob es 25 oder 35, sollte man sich nicht zu viele Gedanken machen. Also man kann auch mit 39 noch in der Regel ganz entspannt sich darauf einlassen, ein Kind zu bekommen. Zumal heute die Medizin sich und die regelmäßige Kontrolltermine so viel besser sind, als es früher waren. Also insofern kann ich allen nur empfehlen, nicht zu viel Sorgen sich dazu machen.
Tatsächlich ist es so ähnlich, wie auch ein Vorredner schon sagte, dass es eventuell chronische oder Krankheiten gäbe.
Ja.
Also letztlich gesagt nur, okay. Sozusagen brauche ich jetzt eine Rechtfertigung, um irgendwie mit diesem jahrzehntelange Überzeugung irgendwie noch in dieser unerwarteten Linie auch stimmig zu leben.
Ja, klar, das ist ja dann auch ein Wandel der Lebenspläne, auf den man sich dann auch einlassen muss. Und da gibt es aber, wie gesagt, das ist ja auch sehr individuell. Und da gibt es ja dann auch bei Ihnen sicherlich auch gute Gründe, warum das so ist.
Frau Schmidt, halt, ich glaube, wie oft im Leben so dieses Spannungsfeld zwischen, dass man das Leben eben fließen lassen muss und eben dann mitgehen muss und wo kann man eben noch Gestaltungsmacht walten lassen. Das ist ja, dem bewegen wir uns ja ständig, nicht nur beim Thema Kinder, sondern bei allem. Aber ich glaube, gerade da ist es dann auch, ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, Herr Béjart, dass man sich dann darauf einlässt, zu sagen, okay, jetzt geht mein Leben in eine andere Richtung und wie kann ich aber jetzt im Rahmen meiner Gestaltungsmacht vielleicht trotzdem noch anders vielleicht dann Kinder in meinem Leben haben oder ne, so, das sage ich mir selbst dann immer so, wie würde ich mir jetzt gerade wünschen mit der gegebenen Situation, egal ob es um Kinder geht oder um irgendwas anderes, wie könnte ich jetzt hier noch Gestaltungsmacht walten lassen?
Frau Schmidt, danke schön für den Anruf aus Neuss am Rhein. Wir haben noch mehrere Mails, die ich unbedingt noch vorlesen möchte und einfach mal so stehen lassen möchte. Eine Hörerin schreibt, ich bin noch 41 und lebe in Dresden. Es war, also ich bin kinderlos, kinderfrei, Fragezeichen, aber manchmal habe ich auch Zweifel. Es war keine Entscheidung, sondern ist eher passiert. Beziehungen gescheitert, beziehungsweise war Kinder bekommen damals noch kein Thema. Es gärt noch in mir.
Also das finde ich, wenn ich kurz was zu sagen darf, das ist eine ganz, ganz häufige Entwicklung, dass man am Anfang vielleicht sich schon Kinder wünscht, aber später und aufschiebt, dann hat man einen Partner, dann passt das nicht so richtig oder dann ist es beruflich keine gute Situation und dann ist man vielleicht 37 und hat dann vielleicht keinen Partner mehr und schiebt dann weiter auf und ist irgendwann 41 und stellt dann fest, oh, das geht dann wohl nicht. Also,
ja.
Leben fließen lassen. Ja, manchmal fließt es so, dass es nicht ist. Manchmal muss man auch ganz bewusst versuchen, wenn man Kinder haben möchte, also vielleicht auch nicht zu sehr aufschieben, bis alles passt, sondern einfach, wenn man 30 ist und der Partner passt und man hat den lieb und beide wollen Kinder, es einfach mal wagen. Hilft dann oft, weil es gibt ganz viele, die es sehr bedauern, dass sie zu lange aufgeschoben haben.
Ute Albrecht schreibt, ich habe zwei Kinder, Anfang 30 und ich muss sagen, nichts in meinem Leben hat mich so glücklich gemacht wie sie. Keine Liebe ist so bedingungslos und ewig wie die zu Kindern. Und Stefanie, ganz am Schluss, schreibt, ich bin Mutter von zwei wundervollen Mädchen und könnte mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Die Begleitung von Kindern ist nicht nur die größte Herausforderung im Leben, der man sich stellen kann, sie ist auch die beste Möglichkeit, zu sich selbst zu finden. Dankeschön, Stefanie, dafür. Dankeschön, Verena Kleinmann und Martin Béjart, dafür, dass Sie sich 2 Stunden für uns Zeit genommen haben. Und Dankeschön, ganz herzlichen Dank wirklich an alle Hörerinnen und Hörer, die mitgemacht und sich mit uns ausgetauscht haben. Und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.